C3 Radio aus dem Zentrum für internationale Entwicklung. Am 20. Jänner 2021 wurde der Global Education Monitoring Report, kurz GEM-Report, der Weltbildungsbericht 2021-22 im Rahmen einer Online-Veranstaltung präsentiert. Wir berichten darüber in dieser Ausgabe von C3 Radio. Es begrüßt Sie Jürgen Planck. Der GEM-Report wird alljährlich von der UNESCO zu einem Schwerpunktthema herausgegeben, heuer zu Nichtstaatliche Akteure im Bildungswesen, der Hintergrund zum Thema. Rund 40% der Volksschülerinnen, 20% der Schülerinnen der Primarstufe und 30% aller Schülerinnen der Sekundarstufe und aller Studierenden werden heute weltweit in nichtstaatlichen Schulen unterrichtet bzw. ausgebildet. Der GEM-Report arbeitet heraus, dass es in vielen Ländern an angemessenen Vorgaben für private Einrichtungen bzw. an der Fähigkeit zu deren Durchsetzung mangelt, was die Qualität der Ausbildung untergräbt und die Kluft zwischen Arm und Reich im Bildungsbereich möglicherweise noch vergrößert. Der aktuelle Weltbildungsbericht warnt somit vor wachsender Ungleichheit und Ausgrenzung aufgrund hoher Kosten für private Bildungseinrichtungen und schwacher staatlicher Regulierung. Der Bericht analysiert nichtstaatliche Akteure in allen Bildungssystemen, von Schulen, die von religiösen Organisationen, Nichtregierungsorganisationen, philanthropischen Organisationen und von gewinnorientierten Unternehmen betrieben werden, bis hin zu all jenen, die an der Bereitstellung von Dienstleistungen im Bildungssektor beteiligt sind. In vielen Ländern dürfen private Schulen, von denen die meisten nicht registriert sind, ohne jegliche Aufsicht arbeiten. Der aktuelle GEM-Report zeigt weiters, dass in nur 27% aller Länder die gewinnorientierte Bildungsarbeit in Primär- und Sekundarschulen verboten ist, was der Vision einer 12-jährigen kostenlosen Bildung für alle zuwiderläuft. Nur in 7% aller Länder gibt es Quoten, die benachteiligten Schülerinnen den Zugang zur Schule erleichtern. Außerdem hat nur die Hälfte aller Länder Vorschriften für den Privatunterricht implementiert. Der Bericht zeigt, in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen werden 39% des Haushaltsbudgets für Bildung ausgegeben. Jede 12. Familie nimmt dafür einen Kredit auf. In Ländern mit hohem Einkommen sind es nur 16% des Einkommens, die für Bildung verwendet werden. Dazu sagt Audrey Azoulay, Generaldirektorin der UNESCO, Zitat: Die Regierungen müssen Mindeststandards für staatliche und nichtstaatliche Schulen festlegen, um sicherzustellen, dass die am stärksten benachteiligten Schülerinnen die gleichen Chancen haben, von einer hochwertigen Bildung zu profitieren. Gerechte Finanzierungsmechanismen sind dringend erforderlich. Diejenigen, die in einem benachteiligten Umfeld leben, dürfen nicht benachteiligt werden. Zitat Ende. Der GEM-Report 2021-22 befürwortet somit 5 Maßnahmen, um qualitativ hochwertige Bildung für alle bereitzustellen. Erstens, verstärkte Anstrengungen, um allen Kindern und Jugendlichen einen kostenlosen öffentlich finanzierten Zugang zu einem Jahr Vorschulbildung und 12 Jahren Grund- und Sekundarschulbildung zu garantieren. Zweitens, Festlegung von Qualitätsstandards, die für alle staatlichen und nichtstaatlichen Bildungseinrichtungen gelten, da sich parallele Systeme mit unterschiedlichen Erwartungen, Materialien und Arbeitsbedingungen negativ auf den Aufbau eines kohärenten Bildungssystems für alle auswirken. Drittens, Stärkung der staatlichen Kapazitäten zur Kontrolle und Durchsetzung von Vorschriften. Viertens, Förderung von Innovationen für das Gemeinwohl und Zusammenführung aller Akteure, die diese entwickeln. Die Regierungen sollten mit allen Akteuren partnerschaftlich zusammenarbeiten, um zu lernen, bewährte Verfahren zusammenzustellen und zu bewerten, Ressourcen bereitzustellen, die den Erfahrungsaustausch zwischen Praktikern ermöglichen und gute Ideen zu erproben und zu verbreiten. Fünftens, der Bildungssektor ist vor Eigeninteressen zu schützen. Die Aufrechterhaltung der Transparenz und Integrität des öffentlichen Bildungswesens trägt zum Schutz der am meisten benachteiligten Lernenden bei. Die Veranstaltung am 20. Januar 2022 wurde von ÖFSE-Bildungsexpertin Margarita Langthaler moderiert. Der erste Keynote-Speech zur Präsentation des GEM-Reports kam von Manos Antoninis von der UNESCO.
The Education 2030 Framework for Action had highlighted the crucial role that non-state actors are playing in education when it said that the ambitious education goal cannot be achieved by government alone. Despite this understanding that fulfilling the right to education requires multiple stakeholders, non-state involvement in education generates passionate debate in all countries, particularly over two key concepts: the extent to which education is a public or a private good. In other words, it is an investment or a form of consumption. And the second is how to interpret the right to education with respect to its implications for state and non-state actors' responsibilities. Arguments regarding efficiency, innovation, and equity are at the core of the debates over the role of non-state actors in education. But these debates are characterized by acrimony.
An der Diskussion über nichtstaatliche Akteurinnen bei der Gestaltung von Bildungssystemen seien diverse Stakeholder beteiligt.
Civil society organizations, teacher unions, public agencies, international organizations, businesses and their associations, NGOs, media, philanthropies, political parties, academics, think tanks are among all those that are trying to shape the discourse and to influence opinion in favor or against a stronger role. For non-state actors.
Alle Diskussionen würden im Spannungsfeld zwischen Innovation und Standardisierung von Bildung stattfinden, sagt Antoninis und führt aus:
Publicly funded education does not have to be publicly provided, but disparity in education processes, student outcomes and teacher working conditions must be addressed. Efficiency and innovation, rather than being commercial secrets, should be diffused and practiced by all. And to that end, transparency and integrity in the public education policy process need to be maintained to block vested interests.
Er räumt anschließend mit einigen Mythen zur Bildung auf. Staatliche und private Bildungsakteure können nicht immer klar unterschieden werden.
Some are state-funded, partly or fully or not at all. Some are state-managed, again, in various degrees. And some may also even be partly state-owned. In the vast majority of countries, we found that there are governments who aid at least some of the non-state schools.
Weltweit werden rund 350 Millionen Kinder in privaten Schulen unterrichtet. Der Ausstieg aus öffentlichen Schulen sei aber oft keine rationale Entscheidung, sondern es gehe dabei auch oft um in der jeweiligen Gruppe sozial erwünschte Verhaltensweisen. Außerdem führe Wettbewerb zwischen öffentlichen und privaten Schulen nicht notwendig zu einer Verbesserung der Bildungsangebote. Mitunter käme es sogar zu einer Verschlechterung. Abschließend nimmt Manos Antoninis auch die aktuelle Corona-Situation im Kontext mit Bildung in den Blick. In Venezuela, Bangladesch und den Philippinen wären Schulen lange geschlossen gewesen.
And that's very worrying, because we know that at least 463 million school children could not access remote learning. And therefore, we're very, very concerned about all these opportunities lost for learning. Many of these options to access learning sometimes are perhaps overly emphasized. In practice, they're not really followed very much, or they're not very effective. For instance, in a study of six African countries, only 17% of students in Nigeria and 10% in Ethiopia used mobile learning applications through the phone. Hardly any in countries such as Burkina Faso, Malawi, Mali, and Uganda, which, as I said, had its schools closed for 2 years. In Pakistan, 60% had a TV, but only 1/3 watched TV lessons from what the government provided.
So Manos Antoninis von der UNESCO. Anschließend stellt Moderatorin Margarita Langthaler die zweite Rednerin am 20. Jänner vor, Maria Ron Balsera, die sich insbesondere mit den Herausforderungen im Bildungssektor im globalen Süden auseinandersetzt.
Maria Ron Balsera ist Research and Advocacy Coordinator für ActionAid International, eine zivilgesellschaftliche Organisation. Sie arbeitet derzeit schwerpunktmäßig als Koordinatorin für die Allianz für Steuern und Bildung, eine transnationale Partnerschaft, die einige Nichtregierungsorganisationen umfasst, zum Beispiel ActionAid Education International oder die Global Campaign for Education. Wir haben schon gehört, dass in vielen Ländern des globalen Südens die öffentlichen Bildungssysteme sehr viel schwächer sind als in Europa und zahlenmäßig regelmäßig darum, private Akteure oft eine größere Rolle spielen als in Europa, aber gleichzeitig stellen sich auch grundsätzliche Fragen mit sehr viel größerer Vehemenz, wie zum Beispiel die Frage der Bildungsgerechtigkeit und des gleichen Zugangs zu Bildung. Wie ist die Situation im globalen Süden? Was sind hier die Hauptherausforderungen und was sind aber auch die Potenziale privater Bildungsbereitstellung?
Maria Ron Balsera weist auf die Bedeutung von Bildung als Wirtschaftszweig hin.
Because it is estimated to be $5 trillion per year to be able to make out of education. So there is a lot of powerful lobbies that are pushing to get this legitimacy of the private sector actually playing a really important role, and the legitimacy that it could get with the SDGs and with the UNESCO itself. Just to say that it is a very comprehensive report that it has really good analysis, particularly regarding the provision, the regulation, finance, the influence, and it looks at all levels of education.
Dann erzählt Ron Balsera von ihrer Forschungsarbeit in Afrika.
On private education in compliance with the right to education in Ghana, Kenya, and Uganda. There was a complementary research on Nigeria, Mozambique, Tanzania and Malawi.
Hier ihre zentralen Forschungsergebnisse.
The private sector is supplanting rather than supplementing. That there are constitutional commitments in all of these countries. However, these are not being met fully. That there is inadequate financial allocation for public education provision. Increased privatization of the sector, of the education sector, is increasing social stratification and inequalities. That there seems to be a conflict between evidence and ideology, and a lot of the ideology is being presented as evidence without clear evidence, and that there is a lack of effective regulation.
Ron Balsera berichtet von zu wenig Lehrerinnen und überfüllten Klassenzimmern. Dadurch sinke die Qualität des Unterrichts.
So what to do? Because we see this, we should be getting the private sector in to fill this gap. I don't think so. I think that what we should be doing is to try to fix the public system, because this is the one that is actually getting most of these children, particularly children from a disadvantaged background.
Dann kommt Ron Balsera auf die Finanzierung von Bildung im globalen Süden zu sprechen. Anstatt der anzustrebenden rund 20% des Bruttoinlandsproduktes gibt Uganda etwa 12% für Bildung aus. Um die Gelder für Bildung zu erhöhen, müssten auch die im Süden tätigen multinationalen Konzerne stärker besteuert werden.
What we see is that because of the inadequate financing, the private sector is filling some gap. Some of them are community schools and they have a big impact on the community.
Privatschulen, die 3 bis 5 Mal so teuer sind wie öffentliche Schulen, vergrößern im globalen Süden die Ungleichheit zwischen Armen und Reichen bzw. zwischen Stadt und Land zu Ungunsten der ruralen Gebiete. Und auch die Geschlechtergerechtigkeit bei der Bildung ist durch Privatschulen in Gefahr.
Because families have to choose which one of their children would be going to school, and they tend to be the firstborn male without disabilities.
Maria Ron Balsera hält abschließend fest.
The thing that I really want to emphasize the most, that privatization should be seen as a symptom that the public education is not working as it should, rather than a solution. So the solution is to fix public education.
Ich frage Maria Ron Balsera, wie ihr Interesse für das Thema Privatisierung und Bildung entstanden ist.
Amin and I started being interested in this topic, looking at the human capital discourse, and this was around 2008, 2009. There weren't so many people actually looking at what we now call the low-fee private schools, for instance, and the commercialization of education. So we have had private educators for a very long time. In fact, in many countries, they were much earlier. They started the education system, right? And then we have state schools coming afterwards. However, what we are seeing today is this take in terms of the making money, using education as a for-profit industry, as you would set up any other business, and then applying the neoliberal ideology to education. Education has been, in a way, the last frontier to be privatized. We have seen many other public services being privatized, such as water, such as health, and education has been defending itself from this privatization, but we see really strong push for privatizing, actually, and it is based in ideology rather than evidence. And this is something that I presented as a response, because even those organizations and donors who are trying to ask governments to privatize their education system, in their reviews, they say that the evidence is inconclusive in terms of whether non-state actors or particularly private schools offer better quality when all factors are taken into account, particularly when we look at socioeconomic factors, because those private schools that tend to get better results, they have already scheme those students that were going to do better anyway. These tend to be selective schools. That means that the added value is minimal. However, the improvements are not there. Sometimes the evidence comes as inconclusive. Sometimes it even comes as negative, because we see that particularly those schools that are paid by results, they put a lot of pressure on the teachers to actually get those results. And quite often we have research that it actually incentivizes corruption, because those teachers are under so much pressure. It also incentivizes getting rid of those students that are not going to achieve those top grades. So we see that, and this actually results in discrimination of many students. So sometimes it is direct discrimination, and this can be argued in many ways. So we see particularly that children with disabilities tend to be screened off, like they can never go to these schools. Sometimes they say, I'm sorry, we don't have ramps or we don't have equipment. But in the end, they don't want to educate those children that are more expensive or could take more resources. Because when the main aim is to make a profit out of education, you really want to have a really high rate of return.
Ron Balsera hat sich auch mit Bildung in Nepal beschäftigt und bezieht sich auf das Erdbeben aus dem Jahr 2015.
When after the earthquake, we saw that private providers actually used this opportunity to set up a lot of schools. We saw a mushrooming of the so-called low-fee private schools. And I always say so-called because for you, for me, or for many of the people who are listening to this program, if I just say that it is a dollar a day, they wouldn't think that that's much money. But they are targeting families that don't have many resources.
So Maria Ron Balsera. Im Anschluss an die beiden Keynotes moderiert Margarita Langthaler eine Podiumsdiskussion zur Bildungssituation in Österreich. An der Diskussion nehmen teil Doris Wagner vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung, Christian Friesel von der Industriellen Vereinigung, Lorenz Lasnik vom Institut für höhere Studien und Gerhard Bisowski vom Verband der österreichischen Volkshochschulen.
Herr Friesel, die Industriellen Vereinigung hat, wie allgemein bekannt ist, eine positive Sicht auf eine stärkere Rolle von privaten Akteuren im österreichischen Bildungswesen. Könnten Sie für uns kurz umreißen, welche Potenziale Sie für nichtstaatliche, für private Akteure im österreichischen Bildungswesen sehen und welche Herausforderungen aber auch andererseits die Industriellen Vereinigung als geeignet ansieht, um mit den Risiken und Herausforderungen umzugehen? Wie zum Beispiel in Bezug auf Bildungsungleichheit, wie wir es im ersten Teil der Veranstaltung auch gehört haben.
Wir haben die Zahlen schon gehört, etwa 10% der Schulen sind in privater Trägerschaft, bei den Kindergärten sind es mehr, auch in der Weiterbildung sind es mehr. Was für Österreich gilt, ist, dass private Einrichtungen ein Öffentlichkeitsrecht erlangen können, wenn sie bestimmten qualitativen Anforderungen entsprechen, eine ähnliche Regulierung haben wir über Qualitätssicherungsgesetz und Akkreditierungsverfahren im Hochschulbereich. Also ich denke, in Österreich liegt das Problem nicht darin, dass hier private Schulen öffentliche verdrängen würden, sondern ich würde mal sagen, worauf wir besser achten sollten, ist das Verhältnis zwischen Governance auf der einen Seite, Autonomie auf der anderen und Finanzierung auf der dritten Seite. Und auch wenn es wie ein Widerspruch klingen mag, ich denke, dass wir sowohl mehr Governance brauchen können, als auch mehr Autonomie in unserem Bildungswesen. Der Staat könnte aktiver werden, was die inhaltliche Steuerung und die Kraft der Innovation betrifft. Die Schulen könnten mehr Autonomie vertragen, aber auch verantworten. Ich denke, dass man einiges im Hintergrund auch in der derzeitigen Corona-Krise sieht, wo ja auch erkennbar ist, so die Frage, wie viel überlassen wir die Schulen und wie viel müssen wir zentral bei den Maßnahmen leiten. In unserer Vorstellung könnte es auch eine Struktur geben, bei der der Bund für den inhaltlichen Rahmen verantwortlich ist und wo es ein System überschaubarer Träger gibt, die sowohl private als auch öffentliche Schulen personell und organisatorisch unterstützen. Und diese Träger müssen selbstverständlich zertifiziert sein und würden sowohl private und öffentliche Schulen, wie der Name sagt, tragen. Finanziert, und das ist ja auch ein Thema, könnten diese Schulen über ein Pro-Kopf-Modell mit sozialen Indizes inklusive werden.
Herr Bisowski, Sie sind Generalsekretär des Verbandes Österreichischer Volkshochschulen und vertreten damit eine Institution, die zwar nicht staatlich ist, aber deren Ziel es ist, etwas zu Bildungsgerechtigkeit beizutragen, wenn man das der Vision und der Mission entnehmen kann. Vor der Diskussion, die wir eben gerade gehört haben, wo sehen Sie hier den Beitrag von Institutionen wie der Ihren, von nichtstaatlichen Institutionen zur Erreichung des internationalen Bildungsziels, hochwertige und inklusive Bildung für alle, beizutragen?
Verbesserung der Chancen, Herstellung von Chancengleichheit, das ist unser großes Ziel. Diesem Ziel entsprechen wir mit einer sehr breiten Programmpalette. Durchlässigkeit von Bildungspfaden ist uns ebenso ein großes Anliegen. Ich erwähne nur den zweiten Bildungsweg, der auch einen Zugang zu Hochschulen und Universitäten ermöglicht. Wir legen großen Wert auf nonformale Bildung, also eine offene Bildung, eine nicht abgeschlossene Bildung, die den Interessen und den unterschiedlichsten Bedürfnissen der Menschen folgt. Das schließt auch gut an den Weltbildungsbericht an. Wir verfügen über sehr viel implizites Wissen, das sich eigentlich laufend erneuert durch ständige Diskussionen, die wir in unseren Einrichtungen führen. Erwachsenenbildung ist der längste Bildungsabschnitt des Lebens, der weit, weit über die Erstausbildung hinausgeht.
Umfragen unter Teilnehmerinnen von Volkshochschulkursen haben ergeben,
dass sich ihr Gesundheitsbewusstsein verbessert hat, dass sie einen besseren Zugang zum Weiterlernen haben, dass sie viel offener sind gegenüber ihren Mitmenschen, gegenüber deren Herkünften und Kulturen und dass sie mehr denn je bereit sind, zum besseren Zusammenleben beizutragen.
So Gerhard Bisowski vom Verband der österreichischen Volkshochschulen. Ebenfalls an den Weltbildungsbericht anknüpfend sagt Christian Friesel von der Industriellen Vereinigung.
Ich denke, dass das Wissen öffentlicher und privater Bildungseinrichtungen enorm ist, aber dass es zusammengeführt gehört.
Er wünsche sich, so Friesel,
mehr Leidenschaft der Menschen in diesem Land für Bildung. Ich möchte nur drei Gründe nennen, warum man solchen privaten Stakeholdern eine gute Rolle zugestehen sollte. Ich denke, der Blick von außen ist gerade für Pädagoginnen und Pädagogen wichtig. Denken Sie etwa an den Erfolg des Social Businesses Teach for Austria in Österreich im Moment. Die zeigen, dass es durchaus positiv ist, sich auch von außen inspirieren zu lassen. Den Nutzen des Lernenden, des Zulernenden zu vermitteln, ist ein zweiter Punkt, der das private Engagement sinnvoll macht. Und ein drittes, es geht schlicht auch um Entlastung der Schulen und der Pädagoginnen und Pädagogen. Und ich möchte zum Abschluss kommen mit drei Vorschlägen, die den Dialog von privaten Akteuren und dem öffentlichen Bildungswesen gut tun würden, aus meiner Sicht. Engagierte Bildungsprojekte kosten Geld, Spenden dafür sollten schlicht und ergreifend absetzbar werden. Das ist in Österreich derzeit nicht möglich, aber notwendig. Ein zweites, wir schätzen die vielen engagierten Projekte, die sich darum bemühen, die Bildungschancen zu erhöhen. Dennoch sind es Projekte, also sie haben in der Regel einen Anfang und ein Ende und haben sie Erfolg, dann sollten sie irgendwann in das Bildungswesen überführt werden. Dafür bräuchte es ein Monitoring, das wir nicht haben. Viele Projekte gibt es schon lange und werden nicht implementiert.
Auf eine Frage aus dem Publikum antwortet Doris Wagner vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung.
Wie werden in Österreich kommunale Bildungslandschaften gefördert? Also eine Vernetzung auch mit Vereinen, Handwerkern und Landwirten?
Also wir sind ja jetzt in Österreich in Bildungsregionen unterteilt. Das heißt, die Bundesländer haben eine Bildungsdirektion, aber dann gibt es ganz viele Regionen. Und dort ist eines der Hauptaufgaben auch, Bildung mit den regionalen Playern zu vernetzen. Und wenn ich jetzt an die Landwirte denke, dann spielt das schon in der Volksschule eine große Rolle. Ich nehme jetzt ein Flächenbundesland her wie Oberösterreich, Steiermark, Niederösterreich. Hier gibt es mit den Volksschulkindern auch gute Kooperationen oder mit den Volksschulen zu Landwirten. Arbeiten, aber auch Handwerksbetriebe und Vereine spielen im schulischen Geschehen eine ganz, ganz wichtige Rolle, sei es im Rahmen der Bildungs- und Berufsorientierung oder sei es einfach bei anderen Kooperationen, die auf regionaler Ebene passieren. Aber da gibt es ganz, ganz viele und ich kann nur alle motivieren, also auf die Schulen zuzugehen, sei es im Primarstufenbereich, im Sekundarstufenbereich und diese Kooperation aktiv auch anzusprechen, in den Bildungsregionen gemeinsam diese Beiträge einzusammeln und auch weiterzuentwickeln.
Zu Beginn der Online-Veranstaltung hat Moderatorin Margarita Langzahler die Teilnehmerinnen gebeten, Anmerkungen zu nichtstaatlichen Akteuren im Bildungswesen auf eine virtuelle Tafel zu schreiben. Einige der Rückmeldungen liest sie abschließend vor.
Mehr Demokratie in Bildungsprozessen, stärkere Einbindung der Zivilgesellschaft ist notwendig. Aufmerksamkeit für die problematische Bildungslage im globalen Süden. Ja, das möchte ich auch von meinem beruflichen Hintergrund sehr unterstreichen. Better Regulation ist gebraucht. Niemand hat ein Monopol auf gute Ideen in der Bildung. Wenn ich das interpretieren darf, der Dialog zwischen Akteuren ist wichtig, damit wir die guten Ideen nicht versäumen und auch nicht vergeuden. Better Regulation is needed, but it's costly. Differenzierte Perspektiven auf private Akteure sind notwendig. Kooperative Entwicklung von Bildung auf allen Ebenen, Dialog der Akteure. Privatisierung ist ein Symptom, keine Lösung.
Das war C3 Radio, heute zur Präsentation des Global Education Monitoring Reports vom 20. Jänner 2022. Den Report kann man herunterladen auf www.unesco.org. C3 Radio gibt es wieder in einem Monat und ständig als Podcast, etwa auf Spotify. Informationen zu allen Angeboten im C3 finden Sie auf www.zentrum3.at. Auf Wiederhören sagt Jürgen Planck. C3 Radio aus dem Zentrum für internationale Entwicklung. Mit den Organisationen Baobab, Frauensolidarität, Mattersburger Kreis, ÖFSE und Paulo Freire Zentrum. Weitere Informationen und Podcast auf www.zentrum3.at.